DW Menschen und Märkte.
Deutschland, die aktuellen Arbeitsmarktzahlen. Frankreich, Diskussion über die Wochenarbeitszeit. Und Schottland, die Frage aller Fragen ist, was wird nach dem Referendum aus dem Whisky? Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Heute hatte unser Kollege Klaus Boffo wieder seinen allmonatlichen Termin in Nürnberg. Gehören Sie zu unseren regelmäßigen Hörern, dann wissen Sie natürlich, was ihn dorthin geführt hat. Die Bundesanstalt für Arbeit hat die aktuellen Zahlen für den deutschen Arbeitsmarkt zusammengetragen, sie vorgestellt und interpretiert, denn das ist das Entscheidende. Die Zahlen selbst haben sich nicht nennenswert geändert, doch was hinter ihnen steht, darauf kommt es an.
Weil die Sommerferien in diesem Jahr in mehreren Bundesländern ungewöhnlich spät lagen, hat sich auf dem Arbeitsmarkt im August wenig bewegt. 2,9 Millionen gemeldete Arbeitslose, 30.000 mehr als im Juli, aber 44.000 weniger als vor Jahresfrist. Die Bundesagentur für Arbeit liest aus diesen Zahlen eine tendenziell positive Entwicklung. Wirklich günstig aber läuft es nicht bei der gemeldeten Arbeitslosigkeit, sondern bei der Entstehung neuer Jobs. Fast 43 Millionen Menschen in Deutschland gehen einer Erwerbstätigkeit nach und die Kerngruppe der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat erstmals sogar die Grenze von 30 Millionen Menschen knapp überschritten. Wobei hier allerdings auch eine kleine statistische Revision nachgeholfen hat. Frank-Jürgen Weise, der Chef der Bundesagentur für Arbeit, räumt ein:
Der kleine Nachteil der an sich guten Entwicklung ist ja, dass die Arbeitslosen von dieser starken Beschäftigungsentwicklung nicht ganz so profitieren. Und dafür kämpfen wir an, dass Arbeitslose diese Chance wahrnehmen können.
Jetzt zum Ferienende wollen die Arbeitsagenturen deshalb wieder verstärkt in die aktive Förderung einsteigen. Und wie schon im vergangenen Jahr liegt der Schwerpunkt nicht mehr auf begrenzten Zusatzqualifikationen, wie etwa dem Schweißer- oder Gabelstaplerschein, sondern auf längerfristigen Ausbildungen, die zu einem richtigen Berufsabschluss führen. Vorstandsmitglied Raimund Becker:
Wir wollen stärker mit Arbeitsmarktpolitik in nachhaltige, längerfristige und zukunftssichernde Beschäftigungsformen investieren.
Aus Bildung wird was. Unter diesem hoffnungsfrohen Titel versuchen die Arbeitsagenturen gezielt, junge Menschen zwischen 25 und 35 Jahren, die sich ohne Schul- und Berufsabschluss durchschlagen, für die Rückkehr auf Schulbank und betriebliche Lehrstelle zu gewinnen. Einfacher haben es da die Jüngeren, aber auch für sie ist es nicht immer ganz leicht. Auf dem Ausbildungsstellenmarkt herrscht nach wie vor in vielen Regionen kein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Nachfrage und Angebot. Gut 100.000 Schulabgänger, die sich um eine betriebliche Ausbildung bewerben, sind derzeit noch unvermittelt. Hier heißt es jetzt: Ansetzen zum Endspurt. Mit gemischten Gefühlen betrachten Arbeitsmarktexperten die politische Diskussion um die Zuwanderung von Flüchtlingen und Asylbewerbern. Deutschland braucht Fachkräfte jeglicher Herkunft, sagt Raimund Becker vom Vorstand der Bundesagentur. Der Ingenieur, der aus Syrien komme, habe, ganz unabhängig von seinem Flüchtlingsstatus, vielleicht sogar Anspruch auf eine Blue Card. Und bei Asylbewerbern sei zu überlegen, ob man nicht das 9-monatige Arbeitsverbot nach der Ankunft auf 3 Monate verkürzen solle. Eine Armutszuwanderung aus Bulgarien und Rumänien schließlich vermag Becker gar nicht zu erkennen. Die Bundesagentur für Arbeit verfolgt sehr genau, welchen Weg die Zuwanderer aus diesen beiden ärmsten EU-Mitgliedstaaten bei uns einschlagen. Raimund Becker:
Die Menschen aus Bulgarien und Rumänien, deren Partizipation an Beschäftigung in Deutschland ist um 60% gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, wenn die hierher kommen, nehmen die auch quasi am Arbeitsleben teil. Und auch wenn ich mal sehe, die Arbeitslosenquote. Die Arbeitslosenquote liegt bei diesen Menschen aus diesen beiden Staaten bei etwa 9,1%. Das ist deutlich unterhalb der Arbeitslosenquote von Ausländern in Deutschland. Die liegt etwa bei 16%.
Auf keinen Fall, so Becker, dürfe man die verschiedenen Gruppen von Zuwanderern gegeneinander ausspielen.
Aus Nürnberg berichtete Klaus Boffo. Die zweitgrößte Volkswirtschaft in der EU, Frankreich, steht vor wirtschaftlich schweren Zeiten. In dieser Woche hat die Fünfte Republik eine veritable Regierungskrise durchgemacht. Zwar gibt es wieder ein neues Kabinett, aber auch das wird sich schwer tun, wie sich heute gezeigt hat. Der neue Wirtschaftsminister in Paris hatte sich nämlich zu einer heiligen Kuh der französischen Gesellschaft geäußert. Er hat sich Gedanken darüber gemacht, ob die europaweit einzigartige gesetzlich geregelte 35-Stunden-Woche vielleicht doch keine so gute Idee ist. Andreas Teska über die darauf ausgebrochene öffentliche Erregung.
Er ist seit einem Tag im Amt und schon tobt der Aufruhr. Emmanuel Macron, Frankreichs neuer Wirtschaftsminister, rüttelt vermeintlich an der 35-Stunden-Woche. In einem Interview mit einem Wochenmagazin, das heute bekannt wurde, aber schon geführt wurde, als der 36-Jährige von seiner Berufung in die Regierung noch gar nichts ahnte. Nur hilft ihm das nichts mehr, die Sache ist in der Welt. Und die Gewerkschaften reagieren wie erwartet, mit Widerstand. Selbst Laurent Berger, Chef der gemäßigten CFDT, sagt kategorisch Nein. Gar keine Frage, das Thema ist erledigt. Soweit ich verstanden habe, ist das gar kein Projekt der Regierung. Und wenn es doch eines wäre, wären wir dagegen. Das Regierungslager bemüht sich, das Feuer auszutreten, bevor es sich zum Flächenbrand entwickelt. Der Regierungschef hat eine Sprachregelung vorgegeben, die allerdings bei genauer Betrachtung kein klares Dementi ist. So sagt Staatssekretär Alain Désir zum Interview des Wirtschaftsministers. Ich habe gesehen, dass es da eine Erklärung gibt, die in diese Richtung interpretiert worden ist. Es gibt kein Projekt der Regierung dieser Art. Kein offizielles Projekt, aber eine deutliche Ermunterung an Arbeitgeber und Gewerkschaften, selbst aktiv zu werden. Wenn sich die Sozialpartner darauf verständigen würden, von der 35-Stunden-Woche abzurücken, dann werde die Regierung das akzeptieren, heißt es beim Premierminister. Das entspricht genau der Linie, die Staatspräsident Hollande seit seinem Amtsantritt verfolgt. Der Staat will nicht mehr alles regeln, er versucht, Arbeitgeber und Gewerkschaften in die Pflicht zu nehmen. Und der Arbeitgeberverband, der gerade in der Nähe von Paris seinen traditionellen Sommerkongress veranstaltet, ist dazu sofort bereit, bestätigt Geoffroy Roux-de-Bézieux, der Vizepräsident des MEDEF. Wir befinden uns in einer absolut kritischen Lage. Das ist der Moment, Fragen zu stellen, die bisher nicht gestellt wurden. Frankreich ist das einzige Land mit einer 35-Stunden-Woche. Und es ist auch das einzige Land in Europa, in dem die Arbeitslosigkeit so stark ansteigt. Da gibt's ja vielleicht einen Zusammenhang. Die Frage nach der 35-Stunden-Woche darf kein Tabu sein. Die 35-Stunden-Woche war im Jahr 2000 per Gesetz eingeführt worden. Die Gewerkschaften betrachten sie als soziale Errungenschaft. Die Arbeitgeber kritisieren sie als zu teuer und halten sie für einen Wettbewerbsnachteil. Die Debatte über die 35-Stunden-Woche kocht immer mal wieder hoch. Bisher hat sich aber keine Regierung, auch keine Konservative, getraut, sie wieder abzuschaffen.
Soweit Andreas Teska aus Paris. Heute in 3 Wochen ist es soweit. Schottland wird sich entscheiden, ob es weiterhin in der Union mit England leben und Teil von Großbritannien bleiben will. Yes or no? Zurzeit liegen Unionsbefürworter und Gegner etwa gleich auf. Das wird spannend. Was würde eine Trennung eigentlich für Schottland und für England wirtschaftlich bedeuten? Das wollte mein Kollege Olaf Krieger von Christian Schulz von der Berenberg Bank wissen.
Zunächst einmal, wenn man es über 300 Jahre miteinander ausgehalten hat, ist eine Trennung schon ungewöhnlich. Warum will sich Schottland vom Vereinigten Königreich lossagen?
Ich sehe 3 Gründe dafür. Einer ist pur sentimental, hat nichts mit der Wirtschaft zu tun. Die Schotten sind eine eigene Nation und möchten ihr Schicksal in den eigenen Händen haben. Das kann man verstehen. Der zweite Grund ist, dass seit den Thatcher-Zeiten sich das politische System in Schottland sehr gewandelt hat und abweicht schlicht vom Englischen. Es gibt im Moment nur einen konservativen Unterhausabgeordneten aus Schottland in Westminster. Das heißt, es gibt 58, die es nicht sind, schlicht die Die aktuelle Regierung in London repräsentiert Schottland nicht. Und der dritte Grund ist das Öl. Die Schotten glauben, dass die Einkünfte aus dem Öl nicht in Schottland ausgegeben werden, sondern in London. Und sie möchten dieses Geld gerne für sich haben.
Bleiben wir nochmal in London. Was würde es denn für London bedeuten, wenn Schottland tatsächlich diesen Schritt macht und aus Großbritannien austritt?
Ich glaube, dass das Schottland-Risiko für den Finanzplatz London eher begrenzt ist. Natürlich spielen einige schottische Institutionen auch hier in London eine große Rolle und man weiß nicht, wie sich die Trennung auf diese Institutionen auswirken würde. Ich glaube aber, dass ein britischer EU-Austritt zum Beispiel für London wesentlich dramatischere Konsequenzen hätte als die Trennung von Schottland möglicherweise.
Wäre denn ein unabhängiges Schottland wirtschaftlich überhaupt überlebensfähig?
Ich glaube schon. Schottland ist ein zwar kleines, aber doch reiches Land und mit guten wirtschaftlichen Politikmaßnahmen kann sich Schottland sicherlich schnell nach einer gewissen Übergangskrise stabilisieren. Aber es kommt eben sehr darauf an, wie sich Schottland aufstellt in der Zukunft. Wenn der schottische Staat, der im Moment von den eher linksgerichteten Nationalisten regiert wird, sich auf große Staatsausgaben und Investitionsprogramme einlässt, dann ist die schottische Fiskalposition sicherlich in Gefahr. Wenn man sich zum Beispiel auch nur auf die Öleinnahmen verlassen würde, das wäre sicherlich gefährlich. Auf der anderen Seite, wenn schottische Politiker gute Wirtschaftspolitik für Schottland machen, dann ist langfristig sicherlich auch ein positives Potenzial für Schottland in dieser Unabhängigkeitsfrage zu sehen.
Sagt Christian Schulz von der Berenberg Bank im Gespräch mit Olaf Krieger. Öl, das schwarze Gold ist das Rückgrat der schottischen Wirtschaft, aber es gibt noch eine andere, tatsächlich goldene Flüssigkeit, auf der Schottlands Wohlstand gründet, der Whisky. Die schottischen Brennereien exportieren jährlich Whisky im Wert von mehr als 5 Milliarden Euro. Unsere, und das muss man jetzt einmal so betonen, Großbritannien-Korrespondentin Stephanie Pieper ist in die schottischen Highlands gefahren und hat eine Destillerie besucht. Aus rein beruflichen Gründen, hat sie uns gesagt. Sie wolle herausfinden, ob die Branche nun eher für oder eher gegen eine schottische Unabhängigkeit ist.
Welcome to Glendronach. This is the home of the Glendronach Malt Whisky.
Im Tal des Flusses Glendronach Burn, am nordöstlichen Rand der schottischen Highlands, liegt die Whiskybrennerei Glendronach. Spezialität des Hauses ist ein Single Malt Whisky, der seine Sherry-Note in Farbe und Geschmack vor allem der Reifung in ehemaligen Sherry-Fässern verdankt, erklärt Sandra auf einer Tour.
It's going to go into casks and it's going to take on 100% color from the casks, 70% flavor from the casks.
1826 wurde diese Brennerei gegründet. Heute verkauft sie etwa 3 Millionen Flaschen Whisky pro Jahr. In Schottland und im Rest Großbritanniens, vor allem aber auf dem europäischen Kontinent und in Asien. Brennereimanager Alan McConaughey wird die Entscheidung am 18. September schwer fallen.
My heart says yes, but my head is not quite so sure.
Im Herzen ist er für die Unabhängigkeit, aber im Kopf ist er nicht so sicher, ob dies eine gute Idee ist. Für Alan ist mitentscheidend, welche Währung ein unabhängiges Schottland hätte.
One of the main ones is the currency that our country will be able to use.
Zahlen wir weiter mit dem Pfund Sterling? Und wenn nicht, womit dann? Mit dem Euro? Das ist ein großes Thema für alle Unternehmen, die vom Export leben, so wie wir.
Schottlands erster Minister Alex Salmond behauptet, wir behalten einfach das Pfund in einer Währungsgemeinschaft. Die Regierung in London hält dagegen, nein, das Pfund kriegt ihr nicht. Offen ist auch, ob und zu welchen Bedingungen ein unabhängiges Schottland Mitglied der EU wäre. Für David Williamson, Direktor der Scotch Whisky Association in Edinburgh, ist dies ausschlaggebend.
The single market is our biggest individual market.
Der europäische Markt ist unser wichtigster Markt mit Exporten im Wert von 1 Milliarde Pfund pro Jahr. Wir wollen weiter Teil dieses Marktes sein, seine Spielregeln beeinflussen und an Handelsgesprächen teilnehmen.
Wie so viele der rund 60 Brennereien in Schottland verortet sich die Glendronach Distillery offiziell weder im Lager der Befürworter noch im Lager der Gegner einer Unabhängigkeit. Nur wenige Whiskyhersteller positionieren sich. Diageo etwa, Mutterkonzern von Johnny Walker, ist klar dagegen. William Grant & Sons hat sogar Geld gespendet für die pro-britische Kampagne Better Together.
Business likes certainty.
Die Wirtschaft mag Sicherheit, keine Unsicherheit, sagt Williamson. Doch ganz gleich, wie die Abstimmung ausgeht, eines bleibt, wie es ist. Schottischer Whisky wird auch künftig in Schottland gebrannt.
Well, if there's one certainty about this debate is that Scotch whisky will still be made in Scotland after the vote on the 18th of September.
Auch die Distillery in Glendronach bleibt dort, wo sie seit beinahe 200 Jahren steht. In einer Halle neben dem Hochregallager befüllen Trevor und Gary gerade die alten Sherry-Holzfässer über eine Pumpe mit neuem Whisky und schlagen schließlich mit dem Hammer einen Pfropfen aus Holz hinein. Gary hat sich noch nicht entschieden, wie er abstimmen wird.
I haven't made my mind up. I don't know yet.
Sein Kollege Trevor will den Schritt in die Unabhängigkeit wagen und wird deshalb sein Kreuz bei Ja machen.
Yes, I'm going to vote. Yes. You have to take a stand and say yes or no.
Man muss Stellung beziehen und dann mal sehen, was passiert, sagt der Arbeiter aus der Glendronach Distillery und rollt das nächste Whiskyfass nach draußen.
Wie auch immer die Schotten sich entscheiden, Whisky bleibt Whisky. Das hat uns jedenfalls Stefanie Pieper versichert. Mit ihrer Reportage endet unser Podcast für heute. Gerd Georgi in der Technik und Dirk Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.